NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Ein Weltbürger und eine moralische Instanz ist heute in Frankfurt ausgezeichnet worden. Der Inder Amartya Sen hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten, während einer sehr speziellen Frankfurter Buchmesse. Das kommentieren wir auch. In ganz Frankreich hat es heute Trauer- und Gedenkdemonstrationen gegeben, nachdem man Freitag einen Lehrer mit einer brutalen und mutmaßlich terroristisch motivierten Messerattacke getötet worden war. Zunächst aber schauen wir auf die Diskussion über die Corona-Pandemie in Deutschland. Die Bundeskanzlerin hat gestern schon eindringlich gewarnt, die Menschen sollen schlicht gesagt am besten zu Hause bleiben und so wenige Personen wie möglich treffen. Und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet bald mit lokalen Lockdowns. Frage an unseren Korrespondenten in Berlin, an Uwe Jahn. Was meint denn Lauterbach eigentlich damit?
Naja, das Neue an den Regeln, wie sie jetzt auch von dem Ministerpräsidenten festgelegt worden sind, ist ja im Vergleich zu vor einem halben Jahr, dass man jetzt regional rechnen kann. Das heißt, dort, wo so und so viel Infektionen auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen da sind, greifen dann bestimmte Regeln. Das ist also nicht mehr republikweit. Und das heißt dann beispielsweise in dem Landkreis, in dem jetzt die Zahl 50 Neuinfektionen überstiegen worden ist, dass dann dort meinetwegen die Sperrstunde greift oder eine gewisse Mengenbegrenzung für Veranstaltungen und private Treffen.
Hat denn Lauterbach definiert, was er ganz konkret mit Lockdown oder Shutdown meint?
Nee, das hat er nicht. Das ist ja sowieso ein bisschen schwierig. Es gibt ja Leute, die sagen, wir haben so etwas gar nicht gehabt, weil es in anderen Ländern, meinetwegen in Spanien und Italien, viel, viel strenger war. Da waren ja auch alle Spielplätze, Parkbänke und sogar die Strände gesperrt. So etwas Strenges hatten wir ja gar nicht. Und die Definition ist da so ein bisschen vage.
Jetzt hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor Hamsterkäufen gewarnt. Redet sie die damit nicht eigentlich herbei?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch kurz gefragt. Einerseits, andererseits, wenn die Leute jetzt wieder zu Hause bleiben müssen, auch wenn es nur regional ist und viel Zeit haben, sich Sorgen zu machen, kann es ja möglicherweise wieder dazu kommen. Und das Paradoxe ist ja, dass die Versorgung erstmal gesichert ist und die Hamsterkäufe das Gefährliche sind. Das haben wir beim Toilettenpapier erlebt im Frühjahr. Und deswegen ist es ihr nochmal wichtig gewesen, als verantwortliche Ministerin zu sagen, die Lieferketten sind gewährleistet, es ist genug von allem da.
Und noch eine Politikeräußerung von heute. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Bundeswehr in die Gesundheitsämter schicken. Warum das?
Na, das findet ja teilweise schon statt. Also die Bundeswehr hat schon Soldatinnen und Soldaten abgestellt. Also 5.000 bis jetzt und 10.000 sollen in den kommenden 4 Wochen dazukommen. Das heißt, das ist etwas, das in einigen Gegenden Deutschlands auch tatsächlich schon passiert.
Unser Korrespondent Uwe Jahn war das aus Berlin. Wenn der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wird, dann ist das üblicherweise eine ganz besondere Feierstunde in der Frankfurter Paulskirche. In diesem Jahr war es Corona-bedingt eine sehr ungewöhnliche Veranstaltung. Der Preisträger war auf einem anderen Kontinent und per Video zugeschaltet. Der Laudator konnte erst gar nicht persönlich teilnehmen. Über die Auszeichnung für den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen aus Frankfurt, Simone Thielmann.
Eine Preisverleihung wie diese hat die Frankfurter Paulskirche noch nie erlebt. Ein stark ausgedünntes Publikum, der Laudator in Quarantäne und der Preisträger zugeschaltet übers Internet. Amartya Sen hielt seine Dankesrede per Livestream aus Boston.
Der Friedenspreis ist eng verknüpft mit dem Lesen und dem Schreiben, was ihn für mich besonders attraktiv macht. Ich bin sehr glücklich, dass meine Gastgeber in der weiten Welt der Bücher einen kleinen Winkel für mich gefunden haben.
Nicht das Coronavirus, sondern eine andere Seuche machte der Friedenspreisträger zum Thema seiner Rede.
Die Welt sieht sich heute mit einer Pandemie des Autoritarismus konfrontiert.
Der indische Wirtschaftsphilosoph beklagte die weltweite Zunahme von autoritären und repressiven Tendenzen, angefangen in seiner Heimat Indien, aber auch in den USA, Brasilien, Ungarn oder Polen. Überall werde Freiheit beschnitten, würden Minderheiten Freiheiten in ihrer Entwicklung beschränkt.
Der Autoritarismus belegt die Menschen mit ganz direkten Strafen. Dazu gehören die Verletzung der persönlichen Freiheit und der politischen Freiheit, so wie wir sie in aller Welt heute beobachten. Aber darüber hinaus hängt der soziale Fortschritt in hohem Maße von menschlicher Zusammenarbeit ab. Und eine Spaltung der Gesellschaft durch die Verfolgung benachteiligter Gruppen kann die gemeinsame Arbeit für den Fortschritt um ein Vielfaches schwieriger machen.
Ökonomisches Denken gepaart mit sozialer Verantwortung. Dafür wurde Amartya Sen, der 1998 bereits mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, vom Börsenverein des deutschen Buchhandels geehrt. Die Laudatio von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trug der Schauspieler Burkhard Klausner vor.
Wir ehren heute einen Menschen, der wie kein anderer verbunden ist mit der Idee der globalen Gerechtigkeit. Die Suche nach Gerechtigkeit und Freiheit darf gerade unter dem Druck der Corona-Pandemie keine Pause machen. Wer wäre für diese Suche ein besserer Expeditionsleiter als der heutige Preisträger?
Steinmeier feierte Sen als Anhänger der Demokratie. Die sei zwar keine Staatsform ohne Schwächen, jedoch die einzige, die durch unabhängige und freie Wahlen zu Selbstkorrektur fähig sei. Steinmeier teilt Sens Sorge vor einer zunehmend autoritär regierten Welt.
Die Demokratie stirbt nicht in der Dunkelheit. Wenn, dann stirbt sie im Tageslicht vor unser aller Augen. Wir sehen doch, wie die internationale Ordnung wankt, wie autoritäre Tendenzen und Nationalismus weltweit auf dem Vormarsch sind. Bleibt da noch Hoffnung? Ausdrücklich ja. Und es liegt in unserer Hand.
Aus Frankfurt war das ein Beitrag von Simone Thielmann. Die Buchmesse in Frankfurt, auch das ist normalerweise eine ganz andere Veranstaltung, nämlich eine gigantische Kontaktbörse für Autorinnen und Autoren, für Verlegerinnen und Verleger, Journalistinnen und Journalisten und für viele mehr. Aber natürlich durften sich dieses Jahr die Menschenmassen nicht durch die Messehallen schieben. Die Buchmesse musste als virtuelle Sonderausgabe stattfinden. Sie hat mehr als 200.000 Userinnen und User weltweit erreicht. Und der Direktor der Buchmesse, Jürgen Bohr, zieht diese Bilanz.
Wir haben dieses Jahr die Buchmesse immer wieder neu erfinden müssen in den letzten Monaten. Das heißt, von zufrieden kann eigentlich keine Rede sein. Ja? Wir haben uns gewünscht, dass möglichst viele Menschen nach Frankfurt kommen können. Das war jetzt nicht möglich und ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht.
Das ist die Bilanz von Buchmessenchef Jürgen Boos. Und natürlich gibt es viele weitere Aspekte dabei. Ben Hähnchen beleuchtet sie in seinem Kommentar.
Diese Frankfurter Buchmesse war vieles. Skurril, absurd, leer. Ein Hoffnungsschimmer, surreal. Es fühlte sich auf dem wie ausgestorbenen Messegelände stehend nicht so an. Dennoch war es wichtig, diese Messe zu veranstalten, auch wenn nicht alles funktioniert hat. Die meisten vor Ort in Frankfurt sind sich einig. Es war gut, dass etwas stattgefunden hat. Deshalb haben alle mit viel Kraft mitgezogen. Es war ein wichtiges kulturpolitisches Zeichen. Man hat Buchmessechef Jürgen Boos die Erleichterung am Eröffnungstag angemerkt, dass endlich irgendwas passiert nach den Monaten des Planens, Umplanens, Verwerfens und Neukonzipierens. Fast egal, was hinten rauskommt. Nun, am Ende der Frankfurter Buchmesse 2020 klingt Jürgen Boos dennoch ernüchtert. Zufrieden ist er nicht. Es war klar, dass die Frankfurter Buchmesse 2020 eher ein Testballon wird. Wie geht digital? Was bleibt im Netz von einem solchen Mega-Event übrig? Nicht so viel, muss man konstatieren. Nette neue Formate, Gäste aus aller Welt, die sich zuschalten, gute Inhalte, natürlich. Aber keine Euphorie, zu wenig Interaktion oder Inspiration. Die größte Buchmesse der Welt ist eben online nicht einfach 1:1 zu ersetzen. Es fehlt der Eventcharakter, die emotionale Überhöhung, das Kribbeln der Live-Situation, die Nähe. Eine digitale Plattform, die das Buch an die Leserinnen und den Leser bringt, kostet Arbeit, Zeit und Innovationskraft. Arbeit, weil die Homepage nicht sehr übersichtlich ist. Man könnte sagen, das Chaotische und Unübersichtliche einer riesigen Messe hat sich ganz gut ins Netz übertragen. Es braucht Zeit, weil das Netz nicht auf Knopfdruck funktioniert wie ein Event. Eine Followerschaft muss von langer Hand aufgebaut und gepflegt werden. Innovationskraft ist nötig, weil digital eben nicht heißt, über einen großen Kanal einfach alles ins Netz zu blasen. Damit begeistert man keine 300.000 Menschen, die sonst hier vor Ort waren für Literatur. Schon gar nicht das potenzielle Millionenpublikum weltweit, wie es viele Influencer ja täglich tun. Es braucht klug konzipierte Kanäle, auf denen man spezielle Zielgruppen anspricht. Und am besten braucht es diese Kanäle auch dort, wo die Menschen sind. Die Leserinnen und Leser stöbern vielleicht gern auf einer Messe durch ein riesiges Angebot, aber nicht auf einer Homepage. Im Netz müssen sie erreicht und angesprochen werden, wo sie sind. Diesen Ansatz hatte man eigentlich nur im Bereich Cosplay. Den hat man teilweise auf eine junge Gaming-Plattform ausgelagert. Diese digitale Ausgabe hat gezeigt, wie gestrig die Buchmesse im Netz agiert. Sie hat sich bisher zu sehr auf dem Vorortpublikum ausgeruht. Was das Ganze gerettet hat, dass im Businessbereich diesen Herbst soweit alles klargegangen sein dürfte. Die Partner beim Lizenzverkauf kennen sich seit Jahren. Die Buchmesse stellt eine digitale Plattform zur Verfügung. Alles gut, solange es kein Dauerzustand bleibt und die Geschäftsbeziehungen nicht mit der Zeit erst zu Bekanntschaften und schließlich zu Online-Kontakten verzwergen. Auch Business braucht Begegnung, zumindest auf dem Literaturmarkt. Signals of Hope war das Motto dieser Sonderausgabe der Frankfurter Buchmesse. Ein Signal der Hoffnung war sie auch, doch mehr leider nicht.
Die Frankfurter Buchmesse in Zeiten von Corona, kommentierte Ben Hähnchen im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wahlkampf während der Pandemie, das ist eine ganz besondere neue Herausforderung. Diese Erfahrung mussten mittlerweile Politiker in vielen Ländern machen. Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz bekommen das jetzt auch zu spüren. Und dann kommt ja noch dazu, ihr erstes Schaulaufen hatten die drei alten Männer vor der Jungen Union. Der Auftritt von Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen wurde via Facebook und Zoom in die Wohnzimmer der JU-Mitglieder übertragen. Aus Berlin, Sabine Henkel.
Das erste Wort gehört Armin Laschet. Er nutzt es, um ausgiebig sein Alleinstellungsmerkmal unter den Kandidaten auszubreiten. Seine Strategie: Sag, was du machst. Regieren, führen, Macht ausüben in Nordrhein-Westfalen.
Das mache ich.
Laschet macht schon, während andere noch wollen. Das betont er immer wieder. Friedrich Merz und Norbert Röttgen beeindruckt das allerdings wenig. Wer die CDU führen will, lässt sich so leicht nicht einschüchtern. Schon gar nicht von einem Ministerpräsidenten, dessen Stärke die Rede bekanntermaßen nicht ist. Auch diesmal rutscht Laschet leicht ins Schwadronieren ab. Merz und Röttgen sind fokussierter, sprechen auf den Punkt.
Ich stehe für eine ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Die großen umweltpolitischen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur mit modernster Technologie lösen und nicht ohne.
So spricht einer, der schon einmal angetreten ist, um CDU-Chef zu werden und dessen Kompetenz Wirtschaftspolitik ist, Friedrich Merz. Selbstbewusst und selbstsicher. Er spricht so, als sei er schon im Amt, nicht nur als CDU-Chef, sondern auch als Kanzler.
Wir werden keine Beschlüsse mehr fassen, keine Gesetze mehr verabschieden, die die Lasten von heute in die Zukunft verlegen und dort der jungen Generation auferlegt werden.
Merz, der Große. Aus fast 2 Metern blickt er von oben auf seine Konkurrenten. Röttgen ficht das nicht an. Er gibt sich kämpferisch. Fast leidenschaftlich präsentiert er seine Vorstellung von der CDU der Zukunft.
Dann müssen wir weiblicher werden. Dann müssen wir jünger werden. Dann müssen wir digitaler werden. Dann müssen wir interessanter werden. Es muss wieder Politik bei uns stattfinden. Wir müssen wieder ringen. Das geht. Es braucht dafür Mut.
Inhaltliche Unterschiede kommen trotz Befragung der Jungen Union nicht zutage. Digitalisierung wollen alle drei, Generationengerechtigkeit auch, eine effiziente Klimapolitik. Pläne haben sie, wie die konkret aussehen, behalten sie für sich. Im Großen und Ganzen will Laschet weitermachen wie Merkel, sieht die Partei in der politischen Mitte. Auch Röttgen will in dieser Mitte bleiben, aber doch moderner werden. Und Merz? Er spricht nicht über einen Kurs, nicht über eine politische Richtung, meint, dass vieles nicht gut läuft und ist sicher, es besser zu können. Es ist ohnehin klar, dass er konservativer ist als die anderen beiden. Die Junge Union erlebt einen siegessicheren Merz, einen kämpferischen Röttgen und einen beinahe ins Hintertreffen geratenen Laschet, der aber dann ganz am Ende doch noch einen Trumpf aus dem Ärmel zieht.
Dafür will ich zusammen mit Jens Spahn kämpfen, der mit zum Team gehört, weil mein Verständnis ist, eine Partei lässt sich nur als Team führen.
Das zweite und vielleicht wichtigere Alleinstellungsmerkmal ist Laschets Sekundant Jens Spahn, solange der noch in der zweiten Reihe bleibt.
Ein Beitrag aus Berlin von Sabine Henkel. Am Freitag ist in der Nähe von Paris ein Lehrer brutal ermordet worden bei einem mutmaßlich terroristischen Anschlag. Heute gab es darum in Paris und in anderen Orten in Frankreich viele Solidaritätsdemonstrationen. Unsere Korrespondentin in Paris ist Sabine Wachs und ich habe sie gefragt, was die Menschen dort denn eigentlich gesagt und gefordert haben.
Die Menschen, und es waren mit Sicherheit mehrere Tausende in Paris auf der Place de la République, die waren in erster Linie schwer betroffen von diesem brutalen Mord an diesem Lehrer, der ja offenbar getötet wurde, weil er seinen Schülern Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Viele hatten Schilder dabei, auf denen stand «Je suis enseignant», ich bin Lehrer, angelehnt eben an den Slogan «Je suis Charlie», der nach den brutalen Attentaten auf die Redaktion der Satirezeitung vom Jahr 2015 ja überall zu lesen war. Und damals hatten Mohammed-Karikaturen ja ebenfalls eine Rolle gespielt, waren das Motiv. Es ging heute vielen Menschen darum zu zeigen, dass sie wissen, wie schwer es auch gerade im Moment ist, Lehrer zu sein. Wie wichtig es ist, dass es Lehrer gibt, die jungen Menschen Meinungsfreiheit und Toleranz lehren und beibringen. Und viele haben eben auch gefordert, dass auch Lehrer in Frankreich besser geschützt werden müssen.
Bevor wir nochmal auf diese Tat schauen, lassen Sie mich mal kurz fragen, wie ist es denn eigentlich möglich, bei den Corona-Einschränkungen, die ja sehr streng sind in Frankreich, überhaupt solche Versammlungen abzuhalten?
Das war mit Ausnahmegenehmigungen heute möglich. In ganz Frankreich gilt ja seit der Nacht von Samstag auf Sonntag der Gesundheitsnotstand. Und damit sind eigentlich Versammlungen, auch wenn sie angemeldet sind, von mehr als 1000 Teilnehmern verboten. Aber eben weil dieser brutale Mord die Menschen im Land so getroffen hat, wurden Ausnahmen gemacht. Und auch weil Präsident Macron selbst die Menschen dazu aufgerufen hat. Indirekt zwar, aber er war ja in der Nacht vom Freitag noch am Tatort und hat in seiner kurzen Ansprache gesagt, die Menschen sollen zusammenstehen und Flagge zeigen gegen Hass, gegen Angst und für die Meinungsfreiheit. Und das haben sie heute getan.
Und zurück zur Tat. Wie ist der Stand der Ermittlungen dazu?
11 Personen sind jetzt seit Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam. Unter anderem sind das Familienmitglieder des mutmaßlichen Täters. Aber die Familie scheint bis jetzt nicht im Fokus der Ermittlungen zu stehen. Im Fokus steht der Vater einer 13-jährigen Schülerin des getöteten Lehrers. Der Vater hat mehrere Videos in sozialen Netzwerken veröffentlicht, in denen er den Namen und die Telefonnummer des Lehrers genannt hat und in denen er den Lehrer sehr scharf angegriffen hat. Der Lehrer hatte ja Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt und dem Vater, der in Gewahrsam ist, dem hat das nicht gepasst. Und er ist unter anderem zusammen mit einem anderen Mann, der den Behörden als Gefährder bekannt ist, in die Schule, hat sich dort beschwert, mit diesem Mann auch Videos gedreht für die sozialen Netzwerke. Und diese beiden Männer stehen im Moment im Zentrum der Ermittlungen.
Weiß man denn, ob diese beiden Männer und der mutmaßliche Täter, dieser 18-jährige Tschetschene, ob die sich überhaupt gekannt haben oder ist er einfach angestachelt worden?
Darüber weiß man im Moment gar nichts. Da hat sich die Antiterrorstaatsanwaltschaft auch sehr bedeckt gehalten, hat lediglich gesagt, es gibt auf der einen Seite den mutmaßlichen Täter und dann eben diese beiden Männer, die in Gewahrsam sind.
Heute berät auch der französische Verteidigungsrat über weitere Maßnahmen gegen islamistische Radikalisierung. Gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse?
Die haben wir im Moment noch nicht und wir wissen auch gar nicht, ob da heute noch was kommt. In der Regel gibt es nach den Sitzungen des Verteidigungsrates erstmal keine Pressekonferenzen. Aber es geht darum, Maßnahmen zu ergreifen gegen den radikalen Islam und auch darum, Lehrer und Schulen in Zukunft besser zu schützen. Und zwar eigentlich ab sofort. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat da schon eine Art Frühwarnsystem für Schulen ins Gespräch gebracht. An diesem Wochenende Stellen, an die sich Lehrer, aber auch Schüler oder Eltern wenden können, wenn sie denn bedroht werden. Ob das jetzt aber kommt und was bei dieser Sitzung rauskommt, das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr erfahren.
Sabine Wachs war das zu den Trauermärschen und den Ermittlungen nach dem mutmaßlich terroristischen Mord an einem Lehrer bei Paris. Und hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In der vergangenen Nacht, genau gesagt um Mitternacht, sollte eine Waffenruhe in Bergkarabach beginnen. Und die hätten die Menschen in der autonomen Region auch bitter nötig. Denn seit 3 Wochen kämpfen Armenien und Aserbaidschan um das Gebiet, das völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber faktisch von Armeniern bewohnt wird. Indes, die Feuerpause ist bereits wieder gebrochen worden. Informationen dazu von Valina Milling.
Erst heute Nacht ist die neue Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan in Kraft getreten und schon beschuldigen sich die Länder wieder gegenseitig, die Vereinbarung zu verletzen. Beide Konfliktparteien beklagen Artilleriefeuer und Raketenbeschuss. Eine unabhängige Bestätigung dafür liegt nicht vor. Kämpfe werden vor allem aus dem Süden der Region Bergkarabach gemeldet. Die Lage an der 180 Kilometer langen Kontaktlinie scheint aber größtenteils ruhig zu sein. Die Feuerpause wurde aus humanitären Gründen vereinbart, damit Hilfsorganisationen wie das Internationale Rote Kreuz einen Zugang in die Region erhalten. Die Helfer hatten sich für bereit erklärt, beim Gefangenenaustausch und der Übergabe der Körper gefallener Soldaten zu vermitteln. Damit das geschieht, müssen die Waffen wirklich schweigen. Die aktuelle Vereinbarung ist bereits der zweite Anlauf, die Lage um Bergkarabach zu entspannen und zu Friedensgesprächen zurückzukehren. Gerade die Waffenruhe hatten Armenien und Aserbaidschan mehrfach zur wichtigsten Bedingung dafür erklärt. Schon vor einer Woche war nach 10-stündigen Verhandlungen in Moskau ein Waffenstillstand verabredet worden. Keine der Seiten hat sich jedoch daran gehalten. Auch beim neuen Versuch hat Russland offenbar vermittelt. Aus dem russischen Außenministerium hieß es, Minister Sergei Lavrov habe angemahnt, grundlegende Verhandlungen über Bergkarabach fortzusetzen. Das soll weiterhin mit Hilfe der Minsker Gruppe der OSZE geschehen, die die Verhandlungen seit fast 30 Jahren begleitet. Es ist jedoch bisher nicht gelungen, den Bergkarabach-Konflikt auf diplomatischem Wege zu regeln. Das Territorium gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, dort wohnen aber überwiegend Armenier. Sie haben in Bergkarabach eine eigene Republik ausgerufen, die international nicht anerkannt ist. Vor 3 Wochen waren die Kämpfe um die Region erneut eskaliert. Seitdem gehen schwere Gefechte mit großem Aufgebot an Militär und Technik weiter. Es gibt hunderte Tote und Verletzte.
Beim Women's March, beim großen Protestmarsch der Frauen, haben Tausende in vielen Städten der USA gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert und für Frauenrechte. In diesem Jahr ist dabei aber nicht nur Trump das Feindbild der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie kritisieren auch Trumps Kandidatin für den obersten Gerichtshof, Amy Coney Barrett. Aus Washington, Jule Keppel.
Auf den Straßen von Washington ist die Demokratie jung, weiblich und sie ist rosa. Zahlreiche Demonstrantinnen haben für den Nationalen Frauenmarsch wieder ihre sogenannten Pussy Hats, die pinken Strickmützen, aus dem Schrank geholt. Seit der ersten Protestwelle nach der Amtseinführung von Präsident Trump 2017 sind sie das Symbol im Kampf für Frauenrechte und gegen Trump.
I feel fearful for myself and for women everywhere, for people of color. I feel fearful for this country now, where I didn't before.
Die 37-jährige Meg hat Angst um sich selbst, um alle Frauen und um Menschen dunkler Hautfarbe. Sie hat Angst um ihr Land, so viel wie noch nie zuvor. Bei jedem Women's March war sie bis jetzt dabei und dafür nimmt sie jedes Mal 7 Stunden Autofahrt aus North Carolina in Kauf.
But it's worth it to be here. I feel it's the least I can do.
Das ist es wert, sagt sie. Es sei das Mindeste, was sie tun könne. Ihr Ziel ist es, vor dem Weißen Haus zu stehen, damit Trump ihr direkt in die Augen schaut und sieht, wie sie sich gegen ihn stellt. Doch heute ziehen Mac und tausende Menschen mit ihr nicht zum Weißen Haus. Bei strahlendem Herbstwetter wandern die Frauen gemütlich am prächtigen Kapitol vorbei zum obersten Gerichtshof. Die konservative Richterin Amy Coney Barrett könnte noch vor der Wahl einen Platz auf Lebenszeit bekommen. Die liberale Mutter Rebecca aus Pennsylvania protestiert zusammen mit ihrer Tochter gegen die Nominierung der bekennenden Abtreibungsgegnerin. Sie ist keine Feministin. Sie ist nur eine weitere Marionette von Trump. Sie ist die Schlimmste. Sie muss verschwinden. Doch die designierte Verfassungsrichterin hat auch Fans und sie versammeln sich ebenfalls vor dem weißen Säulenportal des Gerichtsgebäudes. Die beiden Lager treffen laut, aber friedlich aufeinander, als Jenny Beth Martin ihre Rede hält. Für die Mitbegründerin der rechtsgerichteten Politikorganisation Tea Party Patriots ist Barrett eine ausgezeichnete Wahl.
She is exceptionally qualified. She's a brilliant legal mind. I want to see the Senate confirm her to the Supreme Court as swiftly as possible.
Barrett sei extrem qualifiziert. Die konservative Unterstützerin schätzt den brillanten Rechtsverstand der Richterin. Sie will, dass der Senat die Kandidatin so schnell wie möglich für den obersten Gerichtshof bestätigt. Nach jetzigem Zeitplan soll das noch Ende des Monats passieren, nur 6 Tage vor der Wahl. Die Herzen der Frauen beim Women's March wird die neue wohl kaum erobern. Zu groß ist die Trauer um die verstorbene Vorgängerin Ruth Bader Ginsburg.
Jule Keppel war das aus Washington vom Women's March. Die Sauerlandlinie, sprich die Autobahn A45, die wird 6-spurig ausgebaut. Und dafür musste unter anderem die Hälfte einer Brücke bei Siegen-Eisern gesprengt werden. Heute Mittag ist die nördliche Brückenseite dann in nur wenigen Sekunden in sich zusammengesackt. Ziemlich lautstark, wie Heiko Dolle erleben durfte.
Pünktlich um 11 hatte es Rums gemacht. Der Sprengmeister hatte über 60 Kilo Sprengstoff in den Pfeilern der über 50 Jahre alten und maroden Brücke gezündet. Und 12.300 Tonnen Beton kippten wie vorher berechnet zur Seite. Übrig blieben jede Menge Schutt und Brückenpfeiler, die wie Mikado-Stäbe durcheinander lagen. Sprengmeister Michael Schneider war zufrieden.
Es war eine absolute Bilderbuchsprengung. Vor allen Dingen haben wir keinerlei Schäden zu verzeichnen. Und das ist für uns immer das Allerwichtigste. Neben dem Erfolg der Sprengung selbstverständlich.
Bis heute früh mussten noch letzte Probleme gelöst werden. Vor allem uralte Stollen aus dem Bergbau machten den Experten Kopfzerbrechen. Sie sind nicht in allen Karten eingezeichnet und könnten zusammenstürzen. Kein Wunder, dass Sprengmeister Michael Schneider vorher sehr nervös war.
Wir waren aufgeregt, so ähnlich wie wenn man vor einer Fernsehsendung steht. Das ist einfach so. Das Lampenfieber ist bei so einer großen Sprengung natürlich immer da.
Hunderte Schaulustige hatten an einem Berghang auf die Zündung gewartet. Sie konnten aus sicherer Entfernung das Spektakel beobachten. Die Aufregung war groß. Keiner wollte den entscheidenden Moment verpassen. Einige der Zuschauer waren weit angereist, wie dieser Familienvater aus Bonn.
Eigentlich wollten wir nächstes Wochenende Freunde besuchen, hier in Theten. Und die haben dann allerdings erzählt, was heute hier los ist. Und haben gesagt, dann kommen wir eine Woche früher. Wir haben in Bonn damals um die Ecke hier von so einem großen Hochhaus gewohnt, das vor ein paar Jahren mal gesprengt wurde. Aber das haben wir nur im WDR damals gesehen. Das ist die erste Live-Sprengung. Ja, schön.
Die Talbrücke Eisern besteht aus zwei direkt nebeneinander stehenden Teilen. Einer wurde gesprengt, der andere durfte bei der Sprengung nichts abbekommen. Denn über ihn fließt der Verkehr in den kommenden 2 Jahren. Dann wird auch dieser Brückenteil gesprengt. Der Neubau der Talbrücke Eisern ist eines der größten Straßenbauprojekte in NRW. Im Zuge des 6-spurigen Ausbaus der A45 werden in den kommenden Jahren 38 Brücken neu gebaut.
Und jetzt kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Nicole Seifert ist bei mir im Studio. Und wir gucken zuerst auf die Fußball-Bundesliga. Da läuft die letzte Begegnung des 4. Spieltages. Schalke gegen Union Berlin. Wie steht's, Nicole?
Ja, momentan ist Halbzeit, aber es sind noch keine Tore gefallen. Zwischen Schalke und Union Berlin steht's noch 0-0. Zuvor haben Köln und Frankfurt unentschieden gespielt. 1-1. Faire Punkteverteilung, wobei Köln am Ende durch Antonin Modeste noch die ein oder andere Großchance zum Siegtreffer gehabt hatte. Aber immerhin der erste Punkt in dieser noch jungen Saison für Köln und Marius Wolf.
Ja, ich denke, wir können zufrieden sein. Es war kein schlechtes Spiel von uns, vor allen Dingen ein Kampfspiel. Ich denke, war jetzt nicht das Schönste zum Anschauen, aber wir haben den Fight angenommen. Und das war für uns eben auch vornherein klar, dass wir dagegen halten müssen. Ich denke, das haben wir sehr gut gemacht. Und vielleicht ein bisschen Glück hätten wir auch gewinnen können.
Ja, Köln bleibt damit erstmal 16. Stand jetzt. Kommt noch drauf an, was Schalke macht.
Dann gucken wir doch auf die zweite Fußball-Bundesliga. Da hat es Düsseldorf gegen Regensburg am Ende noch mal richtig spannend gemacht. Wie ging's aus?
Ja, Düsseldorf hat sich kurz vor Schluss noch einen Punkt hart erkämpft gegen Regensburg. Dabei legte Regensburg einen Blitzstart hin. Das erste Tor fiel nach 24 Sekunden. Düsseldorf lag dann bis kurz vor Schluss sogar 0-2 zurück, machte in der Schlussphase dann aber 2 Tore innerhalb von wenigen Minuten. Am Ende dann das 2-2. Paderborn hat dagegen den ersten Saisonsieg eingefahren und zwar gegen Hannover 1-0 gewonnen, Trainer Steffen Baumgart.
Wir haben schon gesehen, warum Hannover zu den Spitzenmannschaften gehört. Und sie haben heute eben das ein oder andere nicht gemacht. Da bin ich jetzt nicht traurig drüber. Und deswegen freuen wir einfach uns erstmal über den ersten Saisonsieg.
Ja, und damit hat Paderborn erstmal die Abstiegsränge verlassen. Für Hannover war es dagegen die erste Saisonniederlage. Das bedeutet einen Absturz von Platz 2 auf Platz 4. Spitzenreiter der zweiten Liga bleibt Kiel. Kiel hat bei den Würzburger Kickers 2-0 gewonnen. Dahinter der HSV als Zweiter mit einem Punkt weniger. Dritter jetzt Erzgebirge Aue. Aue gewann gegen Heidenheim. 2-1.
Und dann gucken wir doch nochmal aufs Tennis. Da ging das erste von 2 ATP-Turnieren in Köln zu Ende. Im Finale hat sich Alexander Zverev durchgesetzt. Was für einen Stellenwert hatte der Sieg denn für die deutsche Nummer 1?
Ja, Zverev hat sich super präsentiert. Deutlich in 2 Sätzen gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime gewonnen. Es war der insgesamt 12. Titel seiner Profilaufbahn. Insgesamt der 3. Turniersieg in Deutschland. Und Zverev spielt nun mal gern in seiner Heimat.
Du möchtest hier immer gut spielen. Du möchtest immer dein bestes Tennis zeigen. Und
auch wenn es jetzt ohne Publikum war, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich in Deutschland spiele. Ich habe trotzdem gemerkt, dass viele auch zu Hause trotzdem mitfiebern. Und für mich ist es trotzdem besonders, sage ich mal so, in Deutschland jedes Mal zu spielen.
Ja, und es gibt ja noch eine Chance für Zverev in Deutschland zu spielen. Denn nächste Woche geht es schon weiter. Dann steht das zweite Event des ATP-Doppelschlags in Köln an. Auch hier ist Zverev an Position 1 gesetzt. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft er da auf den Spanier Fernando Verdesco, den er bereits am Donnerstag zum Auftakt schlug, oder den Australier John Millman.
Und das war Nicole Seifert mit dem Sport im Echo des Tages an diesem Sonntagabend. Vielen Dank dafür. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.